Harald Hartung, um ihn noch einmal zu erwähnen, hat Orden seinen Lehrmeister gerade neulich in einer sehr zarten kleinen Hommage gerühmt, in einem Gedicht über ein unvollendetes Gedicht. Und es ist so kurz, dass ich es ganz vorlesen kann. Er liebe das Leben, heißt es dort, und bitte doch Gott, ihn heimzuholen. Es fand sich kein Manuskript des Haikus. Orden soll es gestrichen haben. Es hatte zwei überzählige Silben. Dieses Gedicht, das vom Scheitern des Ordenschen Haiku handelt, ergibt selbst demonstrativ kein Haiku. Die Zahl seiner Silben übersteigt die vorgeschriebene Abfolge der drei Verse mit den 5, 7 und 5 Silben bei weitem. Aber in der Beschreibung eines Misslingens setzt sich eine neue, heimlichere Regel durch, die den Silbenüberschuss in einer sehr leise neuen Ordnung auffängt und die das als Ablösung vorführt. Denn dieses Gedicht bringt seine eigene Norm aus dem scheiternden Haiku-Ordens hervor, bringt sie mit und ist ganz mit ihr eins. Die ersten drei Zeilen nämlich bilden ein Haiku. Er liebe das Leben, heißt es dort, und bitte doch Gott, ihn heimzuholen. Das heißt, sie bilden ein Haiku mit jenen zwei überzähligen Silben, um deren Willen Orden seinen Haiku verworfen hat. Und das Ganze von Hartungs Text umfasst 7 mal 7 Silben, wie alle Texte in dem Zyklus, in dem es steht. Man muss das nicht bemerken, um die Wirkung zu spüren. Wie immer es sich mit Ordens sarkastischem Hinweis auf Shelleys romantische Oden verhält, in der deutschen Dichtung hat jedenfalls Klopstock auf ähnliche Weise und aus demselben Grund im Laufe seiner lebenslangen Versuche mit den griechischen Odenmaßen, wann immer es sich ergab, die vorgefundenen Normen mit dem größten Vergnügen umgeformt für seine eigenen Zwecke, silbenzählend, zaubernd auch er. Nicht immer, um in ungebundenen Versen zu schreiben, sondern oft auch, indem er sich im Umschreiben des Vorgefundenen seine neue Norm erfand, die nur genauso lange galt, wie das eine Gedicht dauerte. Nur hat Klopstock sie nicht als heimliche Regel in einem scheinbar prosaischen Duktus verborgen, sondern er hat sie weithin sichtbar ausgestellt. Darunter tat er es nicht, ein freier, republikanisch selbstbewusster Citoyen auch hier. Der Effekt hat damals eine Generation und was für eine Generation in Begeisterungstaumel versetzt, für die der Ausruf Klopstock gleichbedeutend war mit der beglückenden Erkenntnis, sie spielen unser Lied. Denn unübersehbar, selbst für flüchtigste Lektüre, steht nun bei Klopstock am Anfang des Gedichts, Sie konnten es auf der Einladung lesen, vor dem ersten Wort das Silbenzählen als Inbegriff einer autonom gewordenen Sprachmusik. Der Text beginnt da mit einem, nein, er beginnt als ein metrisches Schema, das die Betonungsregeln für die frei mit der sapfischen Ode spielenden Strophen vorgibt. Bögen und Striche stehen da, zeigen Hebungen und Senkungen an, einen von keiner Bedeutung belasteten, reinen Rhythmus. Wie es in den im doppelten Sinne des Wortes gemessenen Odenversen effektvoll auf- und abgeht. Wie die Zeilen melancholisch abfallen und sich doch noch zur letzten Hebung aufraffen werden, das weiß man schon, bevor man das erste Wort gelesen hat. Die nach Tausenden zählende Fangemeinde Klopstocks wippt gewissermaßen längst mit den Fußspitzen im Rhythmus, wenn der Sänger ans Mikrofon tritt und zu dieser Bandbegleitung die erste Strophe singt. Und sie wippt wie folgt. Da-da-di-da. Da-da-di-da, da-da-dam. Da-da-di-da, da-da-di-da, da-da-di-da. Da-da-di-da, da-da-di-da, da-da-dam, da-da-dam. Wie zwei handelnde Figuren gehen die beiden metrischen Gestalten miteinander um, eng verwandt und doch geschieden. Wo beim einen auf die aus zwei unbetonten Silben sich aufschwingende Betonte noch eine letzte Unbetonte folgt, da-da-di-da, da hat die andere nichts mehr, nur noch eine Pause. Da-da-dam, eine Abwesenheit. Männlich und weiblich haben die Metriker diesen Unterschied genannt Und auch wenn er sich eigentlich nur aus den Flexionsregeln der französischen männlichen und weiblichen Adjektive ergeben hat, so passt er auf Klopstocks Partitur doch in schönster erotischer Unmittelbarkeit. In diesem Dadadidam sehen wir männliche und weibliche Versfüße in einer einfachen Tanzfigur, in der sich der männliche Versfuß zwar deutlich breiter macht, der weibliche aber den entscheidenden letzten Schritt tut. In den Wörtern, die nun wohl doch noch hinzukommen müssen zu Klopstocks Nachtgesang, nehmen diese beiden metrischen Figuren gleichsam Gestalt an, als männliches und leider einsames Ich und als ein Du, das nach dem Vorüberziehen der toten Geliebten und der toten Freunde wohl die nächtlich schöne Natur selbst sein muss. So also geht es zu mit Dadadidam und Dadadam, wenn sie zu Wörtern werden. Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab in die Wälder sich ergießt und Gerüche mit den Düften von der Linde in den Kühlungen wehen, so umschatten mich Gedanken an das Grab der Geliebten. Und ich sehe in dem Walde nur es dämmern und es weht mir von der Blüte nicht her. Ich genoss einst, o ihr Toten, es mit euch. Wie umwehten uns der Duft und die Kühlung, wie verschönt warst von dem Monde, du, o schöne Natur. Weil es so schön ist bei Klopstock, erlauben Sie ausnahmsweise noch ein zweites Beispiel vom selben Dichter. Wieder beginnt es, wenn Sie gestatten, mit nichts als den melodisch geordneten Silben. Aber er selbst hat das gemacht, ich lese es nur vor. Die da da, damta, 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 damta. Damta, die da da, damta, damta, damta. Damta, damta, die da da, damta, damta. Die da da, damta. Es gibt, wie Sie hören, einen Protagonisten des metrischen Geschehens und diesmal ist es ein Daktylus, mitten in der trochäischen Strophe. Im ersten Vers, er wandert, steht er in der ersten Position, im zweiten in der zweiten, im dritten in der dritten und damit genau in der Mitte des Verses und im vierten Vers dann wieder am Anfang. In einer Konstellation, die das metrische Drama der gesamten Strophe wunderbar odengemäß zusammenfasst in äußerster Knappheit, die alle Bewegung einfängt und aufhebt in der sanften Kadenz, erst der eine, dann der andere, dann ist Schluss. Was aber wird geschehen, wenn dieses Silbenballett sich nun in Wörter kleidet? Wovon mag die Rede sein in diesen Versen? Tatsächlich von nichts anderem als dem Gang des Gedichtes selbst, der ganz im Geist der Empfindsamkeit gedacht wird als Weg vom Herzen zum Herzen. Hören Sie nur die erste Strophe. Wenn von dem Sturm nicht mehr die Eich hier rauschet, keine Lispel mehr wehen von dieser Weide, dann sind Lieder, noch die von Herzen kamen, gingen zu Herzen. Indem die Abfolge von dreisilbigen und zweisilbigen, von Bewegung und Ruhe sich füllen mit Weg und Ziel, mit Gehen und Herz als Adressaten, indem das geschieht, geht es der Erregung des dreisilbigen Daktylus nicht anders als dem Bild, das eingeht ins Innere des rilkischen Panthers. Sie hört buchstäblich diese Erregung im Herzen auf zu sein. Wirklich im Herzen, im letzten Wort. Nur, dass in Klopstocks poetischer Kunstreligion mit der Bewegung das Lied selbst nicht verschwindet, sondern aufgehoben bleibt, außerhalb der vergehenden Zeit. Länger dauert sogar als Weiden und Eichen, als die geschaffene Natur selbst. Dieses Bild hört im Herzen auf zu vergehen. Der schlichte Umstand, dass nur Normen sich durchbrechen lassen, dieser Umstand ermöglicht es, aus dem Widerspruch zwischen der Regel im Kopf und der Regelverletzung vor Augen eine Zweistimmigkeit zu erzeugen, die man dem Text allein gar nicht ansieht. Einen produktiven Überschuss aus der Spannung zwischen Erwartung und Erfüllung, die sich mit den geringsten Mitteln erzielen lässt und mit sehr wenigen Worten. Nur weil Rilkes Panther, Sie wissen es, bis zum letzten Augenblick des Gedichts im unentrinnbaren Gleichmaß der fünfhebigen Jamben auf- und abgegangen ist, drei Strophen lang, wird am Ende der letzten Zeile nicht bloß ein Punkt stehen nach der vierten Hebung, im vierten Versfuß, sondern es wird eine Lücke klaffen, Zwei Silben fehlen hier hörbar. Eine unbetonte, eine betonte, eine jambische Kadenz aus nichts als Schweigen. In ihr können wir den Schatten erblicken, zu dem das durchs Auge hindurchgegangene Bild im Hirn des Panthers verblasst. In diesem Hiatus stirbt seine Seele. Nicht ganz anders bei Walter von der Vogelweide in dem späten Weltklagegedicht, das die Nachwelt etwas sentimentalisierend seine Elegie genannt hat. Mit einem Klagelaut fängt es an und es folgen drei Fragen und eine Antwort. Dann sind die beiden ersten Reimpaar Verse um. Zusammengehalten werden Klage und Nachdenken durch das Band des gleichmäßigen, des jambisch-sechshebigen Verses hier, mit einer eigenartig innehaltenden Verzögerung in der Mitte. Ein weit ausschwingendes, weiten Raum für Reflexionen lassendes Maß. Aber auch hier klafft die Lücke. Hören Sie nur den Anfang. O weh war sind verschwunden Aluminiumjahr. Ist mir mein Leben getraumet oder ist es wahr? Dass ich ihr warnt, es wäre, was das ist. Danach han ich getraumet und en weiß es nicht. Der dritte Vers hat die Walter-Philologie des 19. Jahrhunderts in kongenialer Einführung konstatiert, der dritte Vers sei unwalterisch. Und sie hat rasch die vermeintlich korrekte Form wiederhergestellt, dass ich ihr warnt, es wäre, was das alles ist. Aber gewohnheitsgemäß jambisch vor sich hin alternierend verliert der Halbvers sofort sein spezifisches Gewicht. Und dieses Gewicht ist ungeheuer. Es ist das Gewicht der Welt. Oder um einen schönen, leider veralteten Ausdruck zu gebrauchen, es ist das Gewicht dreier beschwerter Hebungen in Folge. Was das ist. Das Gedicht fragt ja nicht lediglich, ob dieses gelebte Leben, dieses wirklich gelebte Leben, hinreichend Substanz gehabt habe, ob es eigentlich nennenswert gewesen sei, was ja schon keine ganz nebensächliche Frage wäre, sondern das Gedicht will wissen, ob dies alles überhaupt gewesen sei. Und es fragt danach mit drei betonten Silben anstelle der zu erwartenden sechs alternierenden, und von denen trägt nun jede einzelne die Last der metaphysischen Ungewissheit. Dass ich ihr warnt, es wäre, wovon ich jemals dachte, es wäre, dass ich ihr warnt, es wäre, was das ist. Jäh wird der Jampenschritt gestoppt, nackt und kahl steht eine Weltungewissheit da, aus deren schlafloser Qual der Ausweg nicht leicht zu finden ist. Nur auf das eine eigene Leben ist das hier dem Wortlaut nach bezogen. Aber die zweite Stimme, auf die es mir ankommt, die nur aus der Kluft heraus spricht, zwischen jambischer Regel und spondäischer Regelverletzung, die fragt weiter, über das eigene Leben hinaus. Die Philosophenfrage, warum überhaupt etwas sei und nicht vielmehr nichts, wird da hörbar. Und die andere, bedrängendere, ob denn überhaupt etwas sei. Glauben Sie es oder nicht, aber ein ähnliches, nein, dasselbe Verfahren, derselbe majestätische Trick findet sich gut 700 Jahre später wieder beim späten elegisch gewordenen Gottfried Benn, 1952, in vergleichbarer Lage. Den jungen Leuten antwortet Benn in seinem gleichnamigen Gedicht auf ihre Vorhaltungen an einen alternden Ästhetizisten mit höhnischer Überlegenheit. Und auch Benn tut das in fünfhebig geregelten Jamben und salopp witzigen Kreuzreimen. Den jungen Leuten, als ob das alles nicht gewesen wäre, es war auch nicht. War ich es denn, der dir gebot, gebäre und dass dich etwas in die Ferse sticht? Sie merken wieder, klafft im Gleichmaß, im markierten Gleichmaß, diese Lücke, im zweiten Vers. Und erst die perfekte Regelerfüllung in den umgebenden Dreien macht sie unüberhörbar, macht diesen Vers zum Problem, zum Stein des Anstoßes. Als ob das alles nicht gewesen wäre, war ich es denn, der dir Gebot gebäre und dass dich etwas in die Ferse sticht. In dieses perfekt abschnurrende Jammenmaschinchen bringt der zweite Vers eine Stockung. Es ist dieselbe wie eben bei Walter, 7 Jahrhunderte zuvor. Und es ist noch immer dieselbe Frage. Es war auch nicht. Das lässt sich mit zwei etwas schnippischen Jampen lesen. Es war auch nicht. Oder in 4 schweren Hebungen. Und je nachdem erscheint der Vers als provozierend achselzuckendes Wegwerfen des historischen Ballastes, wozu Ben allen Grund hatte, oder als Bannfluch über die Geschichte. Der Parlando-Tonfall, der im weiteren Verlauf des Gedichts im unmerklichen Wechsel der drei-, vier-, fünfhebigen Jampen einherschlendern wird, er ist das Understatement, in dem sich die tiefen Dimension öffnet. Der zweite Vers erst, dieses Es war auch nicht, eröffnet der folgenden Frage ihres lässigen Tons ungeachtet den Hallraum, in dem die ganz großen Wörter hörbar werden die unausgesprochenen, die für den späten Ben unaussprechlichen Wörter. War ich es denn, der dir Gebot gebäre und das dich etwas in die Verse sticht? Nein, Gottfried Benn war das sicher nicht. Allerdings wäre auch niemand auf diesen Gedanken gekommen. Aber wer war es denn? Keine Antwort. Aber bleiben wir noch einen winzigen Augenblick bei den Beziehungen zwischen Metrik und Metaphysik. Denn wer da Benn sagt, muss auch Brecht sagen. In einem seiner erstaunlichsten Gedichte, der Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King aus den Svenborger Gedichten von 1938. Ich habe ein kleines Buch nur über dieses Gedicht geschrieben, neulich. In diesem Gedicht hatte Exilant Brecht, bedrängt von Hitlerfaschismus auf der einen und den stalinistischen Säuberungen auf der anderen Seite, in diesem Gedicht hat Brecht den Widerstreit von marxistischer Geschichtsphilosophie und chinesischer Weisheit nicht nur zum Thema gemacht, also davon geredet, sondern auch zum Prinzip eines metrischen Experiments mit Normerwartung und Normverletzung. Eines Experiments, das manchmal, und darum erwähne ich es hier, am seidenen Faden einer einzigen Silbe hängt. Was immer in diesem Gedicht in Rede steht zwischen den Prinzipien Lenins und denen des Lao Tse, zwischen der Forderung nach eingreifendem revolutionärem Handeln oder nach dem Nicht-Tun des Wu Wei, das das Tao seinen Gang gehen lässt wie den Lauf des strömenden Wassers und gerade so mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Was immer also hier politisch und philosophisch in Rede steht, das geht bei Brecht ein in die metrische Regulierung selbst. Hatte Brecht in der ersten Fassung seines Gedichtes beispielsweise regelgetreu geschrieben und nicht drucken lassen, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den Felsen stets besiegt, so lässt er in der Überarbeitung den Lauf des Wassers stocken beim Aufprall auf den Stein, indem er ins fließende Gleichmaß der fünfhebigen Jamben einen normwidrigen Dactylus absichtsvoll einfügt, mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Der Fluss seiner Verse und die störenden Hindernisse in ihnen, die er eigens anbringt, das ist das Thema. Im Wechsel von Härte und Weichheit, von Aufenthalt und ungehindertem Strömen, wird er zur Hörerfahrung. Die Abweichungen von der selbstgesetzten, dem Leser eingehämmerten Norm unterbrechen dabei nirgends das Gleichmaß des Wogens. Sie stauen oder beschleunigen nur die Fließgeschwindigkeit. An Stellen wie der zitierten, und es gibt viele weitere Varianten, geschieht das durch nichts weiter als nur die Einfügung einer winzigen, unauffälligen, einzigen Silbe. An dieser Silbe aber hängt, wenn es sein muss, ein ganzes Geschichtsbild und eine politische Ethik.